Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchscast. Es begrüßen euch wie immer Markus und Erik. Grüß dich, Markus.
Grüße, Erik, und Grüße an euch da draußen.
Ja, Leute, Ostern ist vorbei. Das Wetter wird wieder schöner. Es ist jetzt die Zeit gekommen, wo man das Bier vom Balkon reinholen muss, um es in den Kühlschrank zu packen. Ja, aber nicht nur das ist wichtig, sondern auch die Offseason neigt sich gen Ende.
Ja, das ist richtig. Und ne, was ist noch wichtig, was fehlt natürlich für die kommende Season? Die Importspieler. Und die kommen jetzt auch langsam neben dem Headcoach, der als erstes eingetroffen ist, den ich übrigens schon in der Stadt getroffen habe, jetzt am Osterwochenende.
Hat er da schon Leute rumdirigiert?
Nein, nicht ganz. Ich glaube, das macht er mit den Touris. Nee, er wollte selbst mal ein bisschen Touri sein und hat Sightseeing betrieben. Bietet sich ja auch an, schönes Wetter war und das hat er voll und ganz genossen. Ja, aber zurück zum Thema. Die Imports trudeln ein. Es fehlen jetzt, glaube ich, noch so ein, zwei Imports, aber spätestens zum Trainingscamp, dann sollten sie auf jeden Fall da sein.
Genau, man hat ja bei Instagram schon ein paar Sachen gesehen. Als erstes war ja, glaube ich, Nico Bauer da und
Angelo Druck.
Genau, derjenige welcher.
Richtig.
Ja, und ansonsten haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir dann zu unserem Gast kommen, wie immer. Ihr habt es wahrscheinlich bei Social Media gesehen, es gibt die Feldibahn. Da wird es ein Fantreffen geben in einer Straßenbahn von der DVB. Die hat so ja, Feldschlöschen-Werbung dran. Und da könnte am 11.04. zwischen 10 und 11.30 Uhr an der Gleisschleife Wallstraße ja, damit zusteigen und ich weiß nicht, fährt die dann durch die Gegend oder wie ist das?
Also würde ich behaupten, bei der Zeitspanne, dass die um 10 losfährt und 11.30 Uhr wieder zurück ist. Genau ist das auch nicht beschrieben, aber wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut mal bei den Social Media Kanälen der Monarchs rein. Da steht alles ganz genau dazu beschrieben, was ihr machen müsst, um dabei sein zu können.
Genau, weil nie, dass das Ding dann voll ist und dann steht er da.
Richtig. Ja, außerdem gibt es neben unserer Offseason natürlich auch noch ein bisschen Neuigkeiten aus den verschiedenen Nationalmannschaften. Ne? Fangen wir doch mal bei der U19 an, Erik.
Ja, genau. Also da war jetzt über Ostern das Ostercamp. Das war bei der U19 oder U20 ist es ja. Oder Jugendnationalmannschaft heißt es, glaube ich, tatsächlich. Und bei den Herren auch über Ostern gewesen. Und zwar bei der Jugendnatio sind 4 Monarchs-Spieler dabei. Namentlich ist das Timo Wiczurek, der spielt in der O-Line. Dann haben wir 2 Wide Receiver von uns, Eddie Boden und David Hoffmann. Und dann noch Lukas Leonhardt, der Linebacker spielt.
Richtig. Und während die Jugendnatio unterwegs war, waren auch 2 von unseren Herren, von unserem Herrenteam dabei bei der Herrennatio. Chris Noack und Philipp Most habt ihr ja sicherlich verfolgen können. Ihre Runde bei Insta hat Philipp da ja wieder gut betreut. Aber es kamen ja schon die ersten Fragen auf, wo sind denn die anderen Spieler von uns abgeblieben? Neben den beiden, also Aaron Wahl, Hermann Schramm, Florian Zuniden und Leonardo Mattasini, konnten daran leider verletzungsbedingt nicht teilnehmen, sind aber trotzdem immer noch Teil des Kaders. Meine Güte, heute ist aber auch schwierig.
Ganz genau. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Damen-Nationalmannschaft. Da ist von den Dresdner Frauenteam eine dabei, und zwar die Franziska Wingensiefen. Die wird als Running Back gelistet. Und das sind noch bei allen, glaube ich, noch die erweiterten Kader, die 75er Kader. Da wird ja noch runtergekürzt dann auf 45 oder 50. Ja, wird sich zeigen, wer dann am Ende noch übrig bleibt.
Ja, aber trotzdem schon mal eine starke Leistung dafür, dass sie quasi dieses Jahr erst angefangen haben. Also ich weiß nicht ganz genau, was sie für Vorerfahrung im Football mitbringt. Aber ja,
Franziska hat vorher schon mal Tackle Football gespielt, nie in Dresden, aber woanders.
Aber gut, dann ist sie ja trotzdem erfahren, aber das zeigt ja trotzdem, dass auch die Frauen sich gut da verstärkt haben, wenn sie jetzt schon ein Running Back stellen, obwohl sie noch nicht mal am Ligabetrieb teilnehmen können.
Ja, dann haben wir noch den Media Day, der wird am letzten Camp-Tag, also es welches Datum war das gleich nochmal?
Der 13.04. ist es, haben die Monarchs erst Camp, genau, und dann ist noch Media Day. Und warum wir das euch ja erzählen, es ist auch das Kings Club-Treffen da gleichzeitig mit. Da solltet ihr alle, die Kings Club-Mitglieder, sind eine Mail bekommen haben, worum es da genau geht. Da könnt ihr eben die Spieler und alle so mal treffen und mal ein paar Autogramme und ein paar Bilder erhaschen, ein bisschen schnacken, wenn ihr das möchtet. kommt einfach vorbei. Wie gesagt, alles weitere stand in der Mail dazu am 13.04. auf der Bernie.
Und wenn ihr die Mail nie bekommen habt, dann geht doch mal auf die Homepage der Monarchs. Da könnt ihr euch auch selber für den Kings Club anmelden. Um vielleicht euch mal kurz zu erklären, was das ist. Das ist quasi eine Sponsormitgliedschaft, oder kann man so sagen?
Richtig,
ja. Man kann da selber sich einen Betrag ausdenken, den man quasi monatlich sozusagen beisteuern möchte. Und dann hat man eben so kleine Vorzüge wie da dieses Treffen beim Media Day oder ich glaube auch im Fanshop ein bisschen 10% Rabatt oder sowas. Genau, dass ihr das mal gehört habt, da könnt ihr mal auf der Homepage gucken.
Genau, wem eine richtige Mitgliedschaft zu viel Aufwand und zu viel Geld ist, ist mit seiner Fördermitgliedschaft völlig gut, richtig gut bedient, muss ich sagen. Ja, und dann haben es ja manche auch schon gesehen auf der Facebook-Fanpage, hatte ich da was anleiern wollen, was ich bei Schwäbisch Hall gesehen habe. Die haben da so einen Green Club, das ist ein Fanclub, der sich dort drum kümmert, neue Fans quasi beim ersten Saisonspiel ein bisschen an die Hand zu nehmen, denen die Regeln zu erklären, die mit im Stadion eben zu begleiten, denen die Fragen während des Spiels zu beantworten. Und das fand ich eine ziemlich großartige Idee. Die haben das natürlich ein bisschen professionell aufgezogen. Für einen Betrag X kriegst du ein T-Shirt dazu, für einen anderen Betrag kriegst du noch Essen und Trinken mit dazu. Ganz so pompös müssen wir es ja nicht machen, aber ich fand die Idee so großartig und ich fände es halt geil, wenn sich irgendwie aus der Fangemeinschaft raus bei uns auch sowas entwickeln würde. Dass die Fans unter sich sagen, alle, die neu sind, können sich im Stadion rund, gerade eben im Rudolf-Habich-Stadion dort an einem Punkt treffen, kriegen da ein bisschen Input vorm Spiel und wenn sie da Bock drauf haben, können sie auch während des Spiels eben immer mal wieder jemanden fragen, warum pfeifen der Schiri das jetzt, warum spielen die da nie weiter, warum machen die es, warum machen das? Und vielleicht zieht man so den einen oder anderen Fan, der auch noch mal des Öfteren wieder vorbeikommt.
Ja, also ich denke mal, die Monarchs-Fans sind natürlich alle auch sehr kommunikativ und da braucht auch jeder, der neu ist, keine Berührungsängste haben, wenn man da irgendwie Fragen zu irgendwas hat, kann man da immer jeden fragen.
Ja, das ist richtig, aber so hast du halt leider mal direkt einen Anlaufpunkt und kannst eben die Leute vielleicht noch ein bisschen besser abholen. Also,
und dann einer mit dem Regenschirm.
Genau, so ungefähr.
Also eine Stadtrundführung.
Na, also wenn sich da jemand hier angesprochen und berufen dazu fühlt, meldet euch gerne. Meldet euch bei uns, meldet euch bei den Monarchs, dass ihr das übernehmen würdet. Die sind da auch im Bild. Ich habe da auch eben mit in zwei Leuten bei den Monarchs drüber geredet. Die haben gesagt, wir können es selber nicht stemmen, weil wir einfach viel zu viel zu tun haben um den Game Day drumherum. Aber die würden sich natürlich auch riesig freuen, wenn es da eben Interesse aus der Fangemeinschaft gibt, die sogar
also ihr merkt schon, Markus macht das ja wie immer gerne, immer Leuten Arbeit zu dirigieren. Mich will er ja auch immer irgendwo hin verkaufen. Aber ich finde die Idee schön.
Ich würde es auch selber machen, aber ich habe mittlerweile auch ein bisschen zu viel zu tun bei den Monarchs. Ja, deswegen, ab und zu habe ich auch noch ein Privatleben. Also, ne, da will ich ja auch noch Zeit rein investieren dürfen.
Ja. Ja, aber ich denke mal, da sind wir jetzt eigentlich mit den Neuigkeiten soweit durch und da können wir eigentlich in unser Interview reingehen. Ne? Heute zu Gast haben wir nämlich den Axel Reinicke, seines Zeichens Schiedsrichter und noch ein paar andere Sachen, die er macht. Und ich würde sagen, das erklärt uns einfach selber.
Richtig, der soll uns mal ein bisschen regelfit machen für die neue Saison. Und da sind wir heute mit unserem Gast. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, wir hatten es kurz wahrscheinlich vorhin erwähnt, kurz. Da haben wir unseren Gast hier, den Axel Reinicke, und du bist deines Zeichens Schiedsrichter.
Richtig. Bin noch so einiges. Ich bin Schiedsrichter, war mal Spieler, bin Liga-Obmann. Seit neuestem probiere ich mich auch ein bisschen beim Trainer sein. Mal schauen, ob mir das liegen wird oder nicht. Mhm. Also ich mache da so einiges gerade.
Football-Tausendsasser.
Das typische Phänomen, einfach zu viel Freizeit.
Kann man so sagen, definitiv. Man kann auch schauen, was so passiert dabei.
Ja, also Wir wollen ja heute gerne mal mit dir ein bisschen tiefer ins Regelwerk einsteigen, aber keine Sorge für alle, die jetzt hier schon die Augen verdrehen und denken, es wird ganz trocken. Es soll nur mal darum gehen, was eigentlich die Schiedsrichter beim Football so zu tun haben. Ein bisschen um die Regeln wird es natürlich auch gehen, aber bevor wir dahin gehen, stell dich doch den Leuten erstmal vor.
Okay. Ja, wie gesagt, Axel Reinicke, bin jetzt schon über 30 Jahre alt. Hab den Football kennengelernt erst sehr spät, mit 21 Jahren. Und bin dann, das war damals der Super Bowl, habe ich mir angeschaut. Und dann hat ein Kumpel gemeint, hey, komm, lass mal anfangen zu spielen. Und dann war ich damals bei den Danube Hammers. Das war Baden-Württemberg. Das war mein erstes Team, bei dem ich gespielt hatte. Da habe ich ein Jahr lang gespielt. Habe als Running Back angefangen. Dann habe ich ein Jahr später Schiedsrichter gemacht, weil wir Schiedsrichter gebraucht haben. Ich auch Spaß daran hatte, von Anfang an direkt schon enthusiastisch reingegangen. Und ja, 2013 bin ich noch in der zweiten Saison bei Daniel Pammers gewesen, habe da noch ein bisschen gespielt. Und danach war bei mir der Umzug nach Dresden angesagt. Dort bin ich dann mal mich bei dem Dresden Monarchs direkt vorgestellt, habe ein Hallo gesagt. Dann bin ich auch ein halbes Jahr lang bei der GFL drin gewesen. Ja, ich muss davor sagen, davor war ich ich habe 2 Jahre Football gespielt, war davor bei dem Team in der untersten Liga. Ja, da bist du halt Bankwärmer bei der GFL, kann man nicht anders sagen.
Aber immerhin dabei.
Immerhin dabei, ja. Das habe ich dann auch, also ja, Bankwärmer ist halt nicht so das Ganze, das super Tolle. Deswegen habe ich ihn irgendwann mal gewechselt, bin raus aus der GFL und habe einfach nur noch das Senior Flag mitgemacht.
Also aber da bist du ja recht spät zum Football gekommen jetzt, also zum aktiven Football sozusagen. Auch interessant, dass du nach einem Jahr Spielen direkt schon in die Schiedsrichterrichtung gegangen bist.
ja, das lag daran, zu meiner Verteidigung, meine kreative Verteidigung, das kann man so sagen. Ich habe nach dem ersten Jahr keinerlei Ahnung gehabt, was es das da für Regeln gibt. Ich wusste gar nichts. Ich hatte nicht mal wirkliche Ahnung von dem Sport gehabt. Ich wusste nicht, wann die Kicks da sind. Ich wusste nicht, dass man im vierten Versuch ausspielt, einen Kick macht, einen Punt macht. Das habe ich zu der Zeit alles einfach nicht gewusst nach dem ersten Jahr, weil ich mich davor nie mit Football beschäftigt hatte. Ich war wirklich so einer, ich habe es auf der Couch gesehen, okay, ich mache das jetzt selber. Und ab nächsten Monat war ich schon beim Training, ersten Training. Also null Ahnung von dem kompletten Sport gehabt. Und deswegen in den Schiedsrichter gegangen und gesagt, jetzt, hey, ich möchte ein bisschen mehr von den Regeln wissen. Und habe das auch mit Ach und Krach geschafft, diese Lizenz. Kann ich gleich ein bisschen was dazu erzählen, wie die ganzen Lizenzen so ablaufen. Ja, aber direkt dann Schiedsrichter gemacht, genau. Ja, würde ich mir weitermachen. Dann war ich nämlich eben beim Senior Flag. Senior Flag lag mir nicht so. Ich bin doch lieber der Tackle-Freund gewesen, weshalb ich nach 3 Jahren auch beim Senior Flag wieder aufgehört habe. Und dann habe ich 3 Jahre nur noch geschiedsrichtet. Also ich habe die ganze Zeit nebenbei geschiedsrichtet, habe dann nur noch geschiedsrichtet. Und 2020, während Corona, wo ich rausgehen durfte und sowas, habe ich mir gedacht, komm, die M2 von den Dresden Monarchs, die haben so ein Offline-Training gehabt, wo man sich online gemeldet hat, getroffen hat und ein bisschen Training gemacht hat, so Pumpen und so etwas. Und da war ich eben dann bei der M2 nur für 2 Jahre. Und jetzt habe ich dann wirklich komplett aufgehört mit Spielen beim Football. Jetzt bin ich dann 34 Jahre alt, bin fast komplett ohne Verletzungen rausgegangen aus dem ganzen Sport. Deswegen sage ich, ich will es nicht riskieren, ich lasse es mal gut sein. Genau, das ist so viel zu meiner spielerischen Karriere. Die ganze Zeit währenddessen habe ich ja Schiedsrichter gemacht. Kann ich gerade noch ein bisschen dazu erzählen? Wie ist es eigentlich so beim Schiedsrichten, wenn man anfängt und sowas? Und was für Lizenzen gibt es eigentlich beim Schiedsrichten? Worauf würde ich mal kurz ein bisschen was erzählen wollen. Ja.
Aber natürlich, gerne.
Also man merkt, du bist vorbereitet, ob unsere Fragen, wir brauchen sie gar nicht stellen.
Ja, Entschuldigung.
Ich lehne mich zurück, alles cool.
Genau, das war so das Erste, was ihr mir gegeben habt. Ich so, erzähl mal ein bisschen was über dich, dann halt wäre gut kommen. Dann mache ich das gleich mal mit Anschwung. Keine Sorge, es sind nur die ersten 5 Minuten. Danach geht es wirklich komplett in den Diskurs rein, dann könnt ihr auch viel, viel Fragen stellen. Weil ich denke mal, das interessiert auch viele, wie das eigentlich so ist mit dem Schiedsrichten. Wie fangt ihr da an als Schiedsrichter zu sein? Ihr fangt mal an mit einem E-Lehrgang. Wir haben die Lizenzen E bis A. E ist die geringste, A ist die höchste. Und die E-Lizenz, da habt ihr erstmal 2 Wochenenden. In 3 Tagen wird euch komplett der Stoff reingeprügelt vom Regelwerk. Das Regelwerk ist knappe 400 Seiten lang. Da werdet ihr die wichtigsten Regeln, einfach nur damit ihr wisst, was ein Foul ist auf dem Feld, das zu erkennen, bekommt ihr in 3 Tagen reingeprügelt und am 4. Tag bekommt ihr die Prüfung vorgesetzt. Habe ich jetzt letztens wieder einen Lehrgang gehalten. Da waren auch viele erstmal nicht davon überzeugt, dass sie diese Lizenz schaffen. Das haben nachher alle geschafft, aber es ist dieses Gefühl, einfach wenn man diese 3 Tage voll Input hat und einfach nicht mehr alles weiß, aber der Test ist nachher sehr human. Deswegen kann man das schaffen. Und dann wird man schon losgelassen. Dann darf man seine ersten Spiele pfeifen. Man hat keine Ahnung, man steht auf dem Feld.
Und gibt's und da, wenn man die, also da hat man dann die E-Lizenz, hast du gesagt.
Genau.
Und gibt's da dann eine Beschränkung? Darfst du jetzt nur in den unteren Ligen oder nur in Jugendligen oder sowas?
Du darfst alles pfeifen, theoretisch, bis auf GFL.
Okay.
GFL 1, GFL 2 ist ausgenommen. Das darfst du nicht pfeifen. aber du darfst theoretisch alles andere pfeifen. Praktisch gesehen wirst du aber auch keine Regionalliga-Spiele pfeifen und eigentlich auch keine GFL-Jugendspiele. Du wärst in sowas wie Landesliga, Verbandsliga, also ich sag mal hier ein paar Teams, Chemnitz, Radebeul, Görlitz, Erzgebirge Miners, das sind die Spiele, die du pfeifen wirfst und dass du einfach mal reinkommst in diesen Sport. Das ist eigentlich auch vor allem aus dem Grund, weil die Coaches in diesen Ligen noch humaner sind und die Spieler sind humaner. Die sind nicht ganz so sportlich energisch, sage ich mal. Die gehen auch netter mit dir um. Weil
verzeihen dir also auch mal, wenn du mal Quatsch gepfiffen hast.
Ja, kann man so sagen. Während halt in den oberen Ligen, da ist es halt einfach so. Da geht es halt um mehr. Da sind die halt auch ein bisschen dahinterher, dass auch alles richtig läuft. Oder dass die halt einen anständigen Schiedsrichter vor sich haben, der auch alles.
Ja, weil die wissen im Zweifel, wo dein Auto steht.
Ja. Ja, oder mein Fahrrad halt, können sie auch wissen.
Je nachdem, mit was man genau. Da ist. Aber wie ist es da? Ist es denn, du hast ja selber gesagt, du bist zum Schiedsrichter geworden, ohne wirklich Ahnung vom Sport zu haben. Ist es denn an sich grundlegend sinnvoll, wenn ich ein bisschen Ahnung hat von dem Sport? Oder sagst du wirklich so, du kannst auch kommen, wenn du gestern das erste Mal vom Football im Radio gehört hast?
Ich nehme mal ein Gegenbeispiel. Ich habe meine Verlobte dazu gebracht, zu Schiedsrichten, die null Ahnung von dem Sport hat, die nicht mal wusste, welche Position ich spiele, die gar keine Ahnung von dem Sport hatte. Und die hat auch die Lizenz geschafft. Und die ist jetzt, entwickelt sich gerade zu einem sehr guten Schiedsrichter, muss man sagen. Weil sie aber auch sich sehr damit befasst. Das ist eben die Sache. Du bist ja, hast jetzt deine Lizenz, du hast deine E-Lizenz. Und jetzt ist die Wichtigkeit, wie sehr du selber daran arbeitest, dass du besser wirst. Das ist nämlich sehr viel Eigenverantwortung als Schiedsrichter. Weil du musst dich jedes Mal hinsetzen vorm Spiel, dir drei Stunden Zeit nehmen, das Regelwerk wälzen und die Mechanics. Es gibt ein Regelbuch und ein Mechanics-Buch. Mhm. Das Mechanics-Buch zeigt dir nämlich, ist es nochmal 500, 600 Seiten Mechanics-Buch, die einfach nur beschreiben, wie du dich als Schiedsrichter an dem Tag zu bewegen hast, zu verhalten hast und was du zu achten hast.
Also da geht es jetzt allgemein um die Zeichen, die der Schiri auf dem Feld macht, oder ist es so der ganze Tagesablauf vorgegeben sozusagen?
Der ganze Tagesablauf ist vorgegeben, alles komplett detailliert. Es geht schon von deiner Ausrüstung, was du tragen hast, wie man sich im Vorhinein miteinander bespricht, was dann am Spieltag relevant ist, zum Beispiel der normale Alltag, wenn du ins Spieltag zum Spiel hinkommst, die ersten schauen sich schon mal den Platz an, ist der Platz bespielbar? Da hatten wir zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr einen Fall gehabt bei den Leipzig Lions, da hat es so krass geregnet, so wie jetzt beim letzten Spiel beim Thunderbirds, da hat es so stark geregnet, dass die Markierungen schon wieder vom Regen weggespült worden sind, während sie gerade wieder neu gekreidet worden sind, also nachgekreidet worden sind. Und da mussten sie leider das Spiel absagen, weil es nicht spielbar war. Aber solche Sachen, das wird alles beschrieben in diesem Mechanics-Buch, dass man auf sowas eben vorachtet. Ja, haben sie seit über 30 Jahren, bauen sie in diesem Mechanics-Buch und erweitern das und verbessern das. Also da ist schon einiges an Krips drinnen. Genau, deswegen sehr viel Eigenverantwortung vom Schiedsrichter, dass sich da weiterentwickelt. Dann bekommst du da Einsätze, musst mindestens im Jahr 3 Spiele machen. Mhm. Was ich sagen muss, wenn du 3 Spiele im Jahr hast, dann bist du nicht wirklich viel besser als...
Wenn man gerade frisch rausgekommen ist.
Also ja. Du hast keine Erfahrung, ganz einfach.
Ja, ja.
Du hast keine Einsätze gehabt, du bist ja nicht wirklich aufs nächste Jahr vorbereitet eigentlich. Aber solltest du deine, sagen wir mal, 10 Einsätze gehabt haben, hast du schon mal eine gute Anzahl gehabt und dann darfst du deine D-Lizenz im nächsten Jahr machen. Das darfst du dann zweimal noch einmal wiederholen. Dann hast du 2 Jahre D gehabt, dann kommt 2 Jahre lang die C-Lizenz und wenn du das zweite Jahr C hast, dann darfst du das erste Mal diesen Whitehead machen. Dann hast du alles, was du kannst, um weiterzumachen. Also nach 5 Jahren Schiedsrichten erlaubt man dir, dass du den Whitehead machen darfst.
Der Hauptschiedsrichter sozusagen.
Der Hauptschiedsrichter, genau, ja. Da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, mit den ganzen Schiedsrichterpositionen, werde ich noch ein bisschen was erklären. Aber ja, nach 5 Jahren darfst du diese Weise mit zuerst aufsetzen.
Du sagtest, dass man so wenigstens auf 3 Spiele kommt. Ist es denn schwierig, genug Spiele zu bekommen oder ganz im Gegenteil, es ist eher Mangel an Schiedsrichtern da, also wenn du willst, wirst du zugeschmissen mit Spielen.
Vor 5 Jahren wurdest du zugeworfen mit Spielen, aber es wurde einiges im Schiedsrichtertum gemacht in Sachsen. Das hat auch die Dresden Monarchs haben da sehr stark beigetragen, muss man sagen, weil die haben sehr viele, ich glaube, die Monarchs haben jetzt 20 Schiedsrichter, Ich glaube, sie müssen 10 stellen. Das ist von der BSO so vorgegeben, dass sie 10 stellen müssen, aber sie bieten gleich die doppelte Menge an Schiedsrichtern, was schon mal lobenswert ist, dass sie so viele Schiedsrichter stellen. Das ist echt nicht schlecht. Deswegen haben wir mittlerweile schon eine gute Auswahl an Schiedsrichter, sodass wir auch sagen, dass wir nicht mehr jedes Jahr eine Unmenge an Schiedsrichter neu anwerben, weil wir können gar nicht mehr die Spiele garantieren, dass sie die Spiele bekommen werden. Deswegen, ja, es gab letztes Jahr zum Beispiel Fälle, da haben welche nur 3 Spiele bekommen. Das haben wir jetzt geändert ein bisschen bei uns in der Struktur, dass das ein bisschen weniger wird.
Das ist ja dann schön zu hören, dass es vor nie allzu langer Zeit noch echt scheinbar einen Mangel an Schiedsrichtern gab und da ja, wurde angepackt und jetzt fast schon das Gegenteil. Also das ist ja...
Es ist aber auch wieder ein bisschen... Also wir gehen mal kurz 10 Jahre zurück bei uns im Verband.
Ja, klar.
Das war bei uns im Verband vor 10 Jahren. Da waren die Leipzig Lions, die Chemnitz Crusaders, Radebeul Suburban Foxes und die Dresden Monarchs. Und da war in Dresden Monarchs die GFL-Jugend eigentlich und die B-Jugend nur. Aber vor 10 Jahren hatten auch all diese Teams auch noch Jugendteams. Und jetzt, also das kommt, da komme ich gleich drauf. Und jetzt sind halt die letzten 10 Jahren sind halt sehr, sehr viele Vereine in Dresden, in Sachsen dazugekommen. Wir haben Vogtland Rebels, Erzgebirge Miners, Görlitz Grizzlies, Leipzig Hawks und die Husan und die Freiberger haben wir auch noch. Also wir sind dabei bei 10, 11 Mannschaften angekommen. Das ist schon mal eine geile Entwicklung, wo wahrscheinlich NFL Run sehr viel beizutragen hatte, dass es so einen Boom bei uns gab. Und ja, jetzt haben wir diese ganzen Schiedsrichter, ganzen Teams. Das ist echt alles, also unglaublich geil, wie es gerade aufgebaut ist. Aber das einzige Problem, was wir gerade haben in Sachsen, ist der Wegfall der Jugend. Da spreche ich jetzt ein bisschen aus Liga-Obmann. Kann ich auch noch ein bisschen gleich was dazu erzählen, wenn ihr wollt. Eben diese Jugend, die ist jetzt bei uns komplett eingebrochen und da haben gerade ganz viele Teams daran zu kämpfen, die Jugend wieder aufzubauen. Wegen Corona. Also alles dank Corona ist jetzt die komplette Jugend. Die Jungs sind, als sie 16 waren, haben sie keinen Sport mehr gemacht, sondern sind irgendwie anders unterwegs gewesen halt. Und durch Corona hatten sie eben nicht die Möglichkeit gehabt, durchgehend im Sport teilzunehmen. Deswegen sind viele Jugendspiele weggebrochen. Also wir haben von unseren ehemaligen, glaube ich, 8 Jugendteams, haben wir jetzt nur noch 4 Stück. Mit Thüringen und Sachsen-Anhalt zusammen.
Das ist natürlich ärgerlich. Dann irgendwie Ligen zu bilden, macht ja dann auch nicht so viel Spaß.
Nee, leider nicht. um noch ganz kurz abzuschließen mit den Lizenzen.
Ja, bitte.
Wir haben die C-Lizenzen gehabt, wie gesagt, 5 Jahren bis Whitehead. Und dann gibt es noch die B- und A-Lizenz. Und zu diesen Lehrgängen, zu B wirst du vorgeschlagen und zu A wirst du eingeladen. Bedeutet, da musst du dann schon zeigen, dass du ein bisschen mehr machst fürs Schiedsrichten als nur deine 3 Pflichtspiele oder 5 Pflichtspiele. Sondern du hast ein bisschen mehr Interesse daran. Du hast auch Interesse, du hast ein Eigenengagement, das Spiel gut zu leiten.
Und ab welchem Punkt darf man dann auch eben die Größen liegen, also GFL und GFL 2 pfeifen?
GFL 2 darfst du ab B pfeifen. Die habe ich gerade, die Lizenz. Ich mache dieses Jahr aber versuche ich ein zweites Mal die A-Lizenz. Die A-Lizenz ist nämlich nicht ohne, die ist echt hart. Und ab mit der A-Lizenz darfst du in die GFL 1 pfeifen. Okay. Obwohl in der GFL 1, da gab es letztes Jahr, gab es durch die ELF ein paar Abgänge bei den ganzen großen hohen Schiedsrichtern. Da wurden einige abgeworben und deswegen haben sie sich erstmal auf B-Lizenz-Schiedsrichter zurückgegriffen, damit sie die fehlenden Schiedsrichter auch auffüllen konnten. Aber sie haben jetzt wieder genügend und deswegen können sie jetzt wieder auf die GFL normal auf die A-Lizenzen zurückgreifen. Aber war mal ein kurzer Zeitpunkt, wo es mau aussah in der GFL oben.
Aber du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? Die Schiedsrichter, die weggegangen sind, mussten ja abgedeckt werden. Der geneigte Football-Fan weiß es ja, aber auch die jetzt nicht so oft beim Football sind, auf dem Footballfeld stehen ja tatsächlich ein paar mehr Schiedsrichter als beim Fußball zum Beispiel, ne? Wie viel braucht man denn nur eigentlich, um überhaupt ein Spiel in Gang bringen zu können?
Also, laut BSO kann man, also BSO ist die Bundesspielordnung, Entschuldigung, kann man ein Spiel mit 3 Schiedsrichtern anpfeifen, von 8 maximalen Schiedsrichtern. Das ist aber ein Überbleibsel, würde ich mal sagen, aus den 80er, 90er Jahren, wo sowas eventuell noch öfter der Fall war. Mittlerweile wird so ein Spiel mit mindestens 5 Schiedsrichter angesetzt. Und es kann tatsächlich mal der Fall sein, dass ein Schiedsrichter an dem Tag noch krank ist und dass er nur zu viert auf dem Feld steht. Und dann sagt der Hauptschiedsrichter an dem Tag, ja, ich kann das Spiel mit 4 anpfeifen oder nee, ich pfeife das Spiel nicht mit 5, mit 4 an. Also eigentlich ist 5 das Minimum, mit dem man pfeifen sollte. Ich persönlich habe schon mal ein Spiel, das war mein allererstes Spiel, was ich hatte als Hauptschiedsrichter. Da hatte ist direkt an dem Morgen noch einer ausgefallen und da hatte ich Gott sei Dank zwei sehr nette Teams gegeneinander. Das waren die B-Jugendteams von Chemnitz und von Dresden. Die hatten ein Spiel gegeneinander und die sind sehr human. Die sind, da kann man guten Gewissens 4 Schiedsrichter hinstellen, das Spiel pfeifen und leiten. Und das haben wir an dem Tag auch gemacht. Aber
geiler Start in die erste Hauptschiedsrichteraufgabe.
Definitiv. Ich muss auch sagen, wären es nicht die beiden Teams gewesen, hätte ich das nicht angepfiffen. Mhm. Aber die beiden Teams sind einfach, ja, mit denen ist die sind umgänglich. Die wollen einfach nur, also die Coaches wollen wollen einfach die Spieler haben und wollen ihre Jungs fördern, damit sie später in höheren Teams aushelfen können. Also gut helfen können. Gut vorbereiten. So, Entschuldigung.
So sollte es ja auch sein, dass man gerade in der Jugend eben noch einen humanen Umgangston hat. Gibt es sicherlich auch andere leider, aber man hofft ja immer aufs Beste.
Ja.
Wenn man jetzt davon ausgeht, man ist mit voller Kapelle angereist als Schiedsrichter, wen hat man denn dann so? Also da gibt es ja nur, man weiß es ja nun, 8 Schiedsrichter auf dem Platz, die haben ja auch alle eine Aufgabe. Vielleicht gehen wir da mal so ein bisschen weiter drauf ein, was denn eigentlich die ganzen Schiedsrichter denn auf dem Platz so zu tun haben und wie die denn da hinkommen eigentlich.
Ja, die Positionen, wie die, die genau. Haben ja alle Namen auch.
Ja, okay, fangen wir mal an. Erst einmal, diese 8 Schiedsrichter, nochmal ganz kurz zur Abholung, die gibt es erst seit 2 Jahren. Mhm. Davor waren es durchschnittlich immer 7 Schiedsrichter. Deswegen, weil wir auch immer in Sachsen überall mit 7 Schiedsrichtern pfeifen, werde ich erstmal mit 7 anfangen und nachher noch den 8., der nur in der GFL existiert, nochmal extra erwähnen. Deswegen haben wir also 7 Leute, 7 Schiedsrichter in einer Crew, die ja in folgende Partien aufgeteilt sind. Wir haben Seitenschiedsrichter, die auf der Linie draufstehen, und wir haben 3 Schiedsrichter in der Mitte. Die 3 in der Mitte, das sind meistens schon die erfahreneren Schiedsrichter. Einmal ist der Hauptschiedsrichter, der Referee. Der witzigerweise in Deutschland als Whitehead bezeichnet wird, weil er eben diese weiße Mütze hat. In den USA heißt er aber nicht Whitehead, da heißt er wirklich nur Referee. Wenn ihr einem Amerikaner sagt, hier, das hat er Whitehead entschieden, dann wüsste er nicht, wen ihr direkt damit meint.
Okay, das war mir nie bewusst.
Genau.
Das ist auf jeden Fall interessant, weil gerade wenn man die NFL eben guckt auf deutschen Kanälen, no. Dann wird dort eben auch gerne mal vom Whitehead gesprochen.
Genau. Das, wie gesagt, das ist echt ein deutscher Begriff, benutzen eigentlich nur wir. Also ja, benutzen nur wir Deutschen, ha. Aber eben Referee ist der richtige Bezeichnung für den Hauptschiedsrichter. Okay. Was ist seine Aufgabe? Der Referee, der schaut eigentlich vor allem auf den Quarterback immer. Was das, ob so ein waffiger Passer gegen den kommt. Und seine Aufgabe ist auch noch die Zeit, die Playclock, 25 Sekunden Uhr. Mhm. Ob die ausläuft oder nicht, so eine Spielverzögerung. Und noch 3, 4, 5 weitere, die ich euch erst mal erspare. Ansonsten wird es noch viel zu trockener. Gehen wir zum Umpire. Der Umpire ist derjenige, der genau in der Mitte steht zwischen den Linebackern. Mhm. Das ist auch immer derjenige, der den Ball spottet. Der schaut immer schön auf die schweren Jungs in der Mitte, ob die nett zueinander sind und nicht noch irgendwelche Kuchenrezepte nach dem Spielzug austauschen. Ansonsten haben wir noch hinten den Backjudge. Der Backjudge ist derjenige mit der Game Clock. Der steht immer hinten, der hat immer die Hand am Handgelenk und startet immer die Uhr oder hält die Uhr an nach jedem Spielzug. Oder er macht so eine drehende Bewegung mit dem Arm oder winkende Hände über dem Arm, um die Uhr anzuhalten, Uhr zu starten. Genau, die Uhr bekommt man auch erst im 2. Jahr frühestens, weil dann lernt man auch die Regeln erst, wie man die Uhr zu benutzen hat.
Wie man die Uhr lesen muss, lernt man da nochmal.
Genau, also es gibt wirklich nochmal extra.
Würde hier bei der Viertel vor und Viertel nach Geschichte.
So ungefähr Viertel vor oder was ist es, 3/4 oder was war es jetzt? Genau, das wäre riesig mal beigebracht da. In jedem Bundesland anders natürlich. Und dann haben wir noch die Seitenschiedsrichter. Da gibt es einmal die 2 Tiefen noch. Das ist der Side Judge und der Field Judge. Die stehen mit dem Back Judge auf einer Höhe. Die stehen, also die stehen hinter den Cornerbacks, hinter den Safeties, dann kommen die drei Schiedsrichter. Deren Aufgabe ist es eigentlich vor allem auf Passspielzüge zu achten. Und auf, also bei Passspielzügen darauf zu achten, ob der Pass legal gefangen wurde, ob es eine Passbehinderung gab. Oder bei dem Laufspielzug müssen sie darauf achten, ob die Jungs, die vorblocken für den Ballträger, ob die das auch regelkonform machen. Mhm. Das ist deren Aufgabe für den Tiefen. Und dann hast du noch die Schiedsrichter an der Seitenlinie, die Shortwings. Die sind auf der Höhe mit dem Umpire. Die schauen direkt, was alles so an der Line of Scrimmage passiert, an der neutralen Zone. Gibt es einen Offside? Gab es einen False Start? Und während des Spielzugs schauen sie dann auch noch auf den Ballträger. Und eventuell auf Vorblocks schauen sie auch noch. Die haben ein bisschen mehr zu tun. Ja, das sind so die 7 Schiedsrichter, die wir hier haben.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und dann wollte ich jetzt gerade noch auf den GFL-Schiedsrichter eingehen, auf den
Center Judge. Ja, unbedingt, genau.
Das genau. Und der ist nochmal eine Unterstützung für den Referee. Der steht neben dem Referee, der teilt sich die Aufgabe mit dem Umpire, weil in der Mitte, da passiert immer unglaublich viel, da ist viel Menschenmasse und da wird einiges verdeckt und da kann man einiges nicht sehen. Aber der Referee, also der Center Judge unterstützt eben den Referee in der Hinsicht, dass da jetzt mehr gesehen wird, dass da nicht alles durchgeht.
Okay. Also das sind ja nur einige Schiedsrichter, die da dann zusammenkommen. Und da würde mich interessieren, ob ja um so ein Whitehead drumherum vielleicht immer so ein, ja immer das gleiche Schiedsrichter-Team irgendwie am Start ist oder wie das zugewiesen wird, wer mit wem zusammen schießt oder ob das irgendwie einfach nur, wer wohnt wo, was ist Anfahrt oder solche Geschichten, wonach das halt geht.
Du hast schon das Letzte, ist das Richtige.
Okay, gut.
Wer wohnt wo, das ist so. Also, wir gehen mal wieder kurz hoch zur GFL, weil ich nehme an, viele von euren Hörern werden natürlich GFLs Zuschauer sein. Mhm. Da ist es so, dass es eine feste Crew ist. Die haben ihre festen Crewen, die haben da ihre Strukturen und wenn mal einer krank ist, dann wird der ausgetauscht aus einem Prospect-Team. Einer, wo sich dann für den GFL-Pool interessiert und gerne mitmachen möchte, aber noch nicht drin ist, dann wird immer einer da rausgenommen und ersetzt eben einen aus diesem festen Team. Bei uns im Verband ist das anders. Da ist es halt eben, das teuerste an der Schiedsrichter-Crew sind meistens die Fahrtkosten. Mhm. Und weil wir halt, wenn ich in Dresden bin, ich pfeife in Chemnitz, ich pfeife in Leipzig, ich pfeife in Görlitz. Und dann kommt halt mal für eine so eine Fahrt 150 Euro Spritkosten. Und ein Schiedsrichter selber kostet 50 Euro. Deswegen hast du dann so 3 Schiedsrichter, die aus Dresden kommen, die kosten 150 Euro und dann nochmal 150 Euro Spritkosten. Deswegen einerseits, ja, du pfeifst halt immer mit denen zusammen, mit denen du eigentlich auch mal unterwegs bist. Und also hinfährst. Somit werde ich in Dresden, gut, wir haben in Dresden, glaube ich, 25 Schiedsrichter, das ist eigentlich die Hälfte vom Verband fast schon, weil wir eben noch Radebeul nebendran haben. Und ich werde halt immer mit den Chemnitzern zusammen pfeifen in Leipzig. Ich werde mit den Leipzigern zusammen in Chemnitz pfeifen, aber ich werde halt niemals mit den Chemnitzern irgendwo zum Beispiel in Görlitz pfeifen, weil da sind halt wieder andere noch dabei. Wir wollen die Fahrtkosten eben so gering wie möglich halten. Deswegen, man hat zwar Kontakt mit allen Schiedsrichtern im Verband, mit manchen aber deutlich mehr und mit anderen bedauerlicherweise weniger.
Wie ist es jetzt? Weil du ja gerade sagtest, du würdest mal in Chemnitz pfeifen und mal in Leipzig. Kann es auch sein, dass du als Dresdner in Dresden pfeifst? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast das Dresdner Jugendteam gepfiffen. Ist es dann auch manchmal so ein bisschen, eine Befangenheitsgeschichte nie auch?
Wir gehen mal, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen kann. Wir hatten ja vor 5 Jahren noch das Problem, dass wir keine Schiedsrichter hatten. Mhm. Da war ich auch noch bei unserem Flag-Team, beim Senior-Flag-Team. Und da war es tatsächlich der Fall, da hieß es, hey, entweder du pfeifst dein eigenes Spiel oder das Spiel muss abgesagt werden, weil wir keinen Schiedsrichter haben.
Okay.
da haben wir damals gegen die Radebeul Suburban Foxes gespielt, Senior Flag. Dann wurde ein Schiedsrichter aus deren Team genommen und ich wurde aus meinem Team genommen. Und dann haben wir beide gepfiffen, damit die anderen spielen können.
Wow, krass.
Ja, also ja, es ist halt dieser Schiedsrichtermangel, zeigt sich schon, nähert sich schon. Deswegen, ja, man pfeift auch die Spiele seiner eigenen Teams. Genauso wie ich die M2, da habe ich noch vor 2 Jahren gespielt. Ich pfeife auch die M2. Ist halt so. Aber für mich ist das wirklich, ich habe keinerlei Befangenheitsgefühl oder sonstartigen. Ich bevorzuge auch niemanden auf dem Feld. Das weiß auch jeder, der mit mir zusammen pfeift. Sieht, dass ich da keine Befangenheit habe und ich bin da wirklich mehr den Regeln. Also allgemein, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin auch Schiedsrichter-Dozent. Ich bilde die neuen Schiedsrichter aus bei uns. Deswegen fühle ich mich auch absolut verpflichtet, den Regeln treu zu bleiben, als dass ich irgendeinem Team treu bin.
Und in der GFL, in der GFL 1, ist das da dann genauso oder versucht man da territorial das ein bisschen neutral zu halten, besonders jetzt in Playoffs oder so, keine Ahnung. Oder
ist es bei der GFL ist das so, da darfst du nicht zu dem Team gehören, bei dem du dann pfeifst.
Okay.
Aber ich nenne mal kurz ein Szenario, wie bescheuert diese Regel halt in der Hinsicht ist. Ich bin Dresden Monarchs Mitglied, jetzt im Augenblick. Und wenn ich jetzt in der GFL pfeifen möchte, dann sage ich, okay, gut, dann wechsle ich zu den Radebeul Suburban Foxes, bin bei denen Schiedsrichter, dann darf ich nächstes Jahr bei den Dresden Monarchs pfeifen.
Naja, okay.
Weißt du, deswegen ist diese Regelung, dass du zu dem Verein gehörst, eben für mich nicht von großer Bedeutung, weil dann wechselst du kurz den Verein rüber, weil die anderen brauchen so Schiedsrichter und dann kannst du da wieder pfeifen, theoretisch. Also, ja, es ist ein bisschen fragwürdig, kann man definitiv sagen, aber ja, wir können es halt nicht anders ändern.
Ja, es muss uns ja auch allen bewusst sein, es ist ja nie die NFL. Ja. Wo Kohle ohne Ende da ist und Ressourcen ohne Ende und man da eben machen kann, was man, und dann fliegt man die halt quer durch die Welt, die Leute, das ist ja hier nie der Fall. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass da ein Schiedsrichter aus dem Süden irgendwie unfair pfeift, wenn wir im Süden spielen oder keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wenn du es gerade so erwähnst, wie ein kleiner Funfact als Schiedsrichter. Es gibt tatsächlich Statistiken, die belegen, dass Schiedsrichter parteiisch pfeifen für die Teamzone, auf der sie stehen.
Für die Weil Teamzone, hast, auf der sie stehen?
Genau, auf der Seite. Aha, also du hast ja die, okay. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Chemnitz gegen Leipzig. Wenn ich als Seitenschiedsrichter bei den Leipzigern stehe, dann bin ich unterbewusst parteiischer für die Leipziger. Ich glaube, aus dem Grund, weil sie hinter mir stehen und mich dauernd anschreien. Deswegen halt ganz einfach. Deswegen machen auch die Coaches, das ist auch deren Aufgabe, die Schiedsrichter anzubrüllen, damit da wir ein bisschen was an unterschwelligen Nachrichten rüberkommen, so, oder unterschwellig beeinflussen eben. Und das haben sie eben in der NFL damals schon kapiert. Und deswegen gibt's jetzt immer, das haben sie auch in der GFL jetzt dann auch anerkannt, dass es so ist. Deswegen machen sie es so, dass sie in der Halbzeit die Seiten wechseln. Dann geht der eine Schiedsrichter auf die andere Seite und macht die andere Seite, die andere Hälfte. Okay. Damit man eben nicht so komplett befangen wird von dieser einen Teamzone.
Also ich nehme an, dass die Statistik aus der NFL kommt und jetzt vielleicht nie unbedingt in der GFL erhoben wurde oder sowas. Aber ist ein interessanter Fakt, ja.
Genau. Das ist also wirklich, aus der NFL haben sie das alles festgestellt. Oh, crazy. Die haben da richtig krasse, also dadurch, dass ich mich natürlich ein bisschen länger schon mit diesen ganzen Schiedsrichten befasse, die haben da richtig krass, jetzt halt die NFL, da baut alles auf Statistik auf. Die nehmen alles, zerlegen alles, die schauen, wo die Flaggen hingeworfen werden. Also das ist
wahrscheinlich demnächst noch die Hangtime der Flagge, wie lang die unterwegs ist und sowas. Also die NFL und ihre
Flaggenwurfarm.
Die NFL und ihre unnützen Statistiken.
No. Ja, das ist also unglaublich viel.
Ich will noch mal kurz auf deine schöne Aufzählung drauf zurückkommen, wer welcher Schiedsrichter, wie die alle heißen und sowas. Die meisten Schiris, ich bin mir jetzt gar nicht zu 100% sicher, ob alle, aber manche haben ja noch so Zahlen und Buchstaben hinten draufstehen. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung oder ist es einfach so wie bei der Trikotnummer, mir gefällt die Nummer 3, die hätte ich gerne hinten drauf?
Also wir in Deutschland haben diese Nummer natürlich nicht, aber die NFL hat ja die Nummern. Und da steht dann immer R drauf für Referee, dann hast du ein L für Line Judge, F für Field Judge. Also, das sind eben genau diese Bezeichnungen, wie welche Position sie haben. Und dann bekommen sie tatsächlich eine Spielernummer, damit man im Huddle, in der Review, direkt sofort erkennen kann, welcher Schiedsrichter gerade diese Flagge geworfen hat. Okay. Weil die schauen sich auch nach dem Spiel ihre Leistungen an und schauen, was sie so gemacht haben, was sie übersehen haben, wie ihre Körperhaltung war. Das wird alles in der NFL richtig krass analysiert. Und damit man das alles schnell erkennen kann, haben sie eine eindeutige Nummer. Mhm. Also klar. Der Schiedsrichter hat in jedem Spiel die gleiche Nummer.
Habt genau. ihr auch Zugriff zu so Game-Tapes, dass ihr euch das im Nachhinein nochmal angucken könnt, welche Situationen wie gelaufen sind oder wie eure Performance sozusagen war?
Jein.
Okay.
Also, das ist halt wieder so die Sache, wie sehr möchte man sich selber verbessern? Mhm. Und man muss auch sagen, Huddle ist jetzt so, also Huddle, für diejenigen, die es für die Zuhörer, es gibt so eine Software, die heißt Huddle. Und da werden immer alle Spiele hochgeladen. Und die Teams teilen sich diese Spiele untereinander, damit sie sich auf das andere Spiel vorbereiten können, damit sie die Spiele auswerten können und dergleichen. Und wir Schiedsrichter hatten sowas halt nie. Wir haben uns manchmal einen Livestream angeschaut, haben da mal ein paar Videos rausgenommen, haben die untereinander mal wieder geteilt und haben uns gezeigt, hier, hey, da hast du einen Fehler gemacht. Seit 4 Jahren treibe ich das bei uns in Sachsen stark voran, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten. Mache auch so ab und zu mal so einen Regelabend, wo wir mal unser Spiel zerlegen und gucken, was wir alles so falsch gemacht haben, was wir besser machen können. Und Thüringen, mit denen wir im Spielverbund sind, die haben jetzt Huddle organisiert. Und das werden wir wahrscheinlich auch wieder in Sachsen bekommen. Und jetzt kann endlich in Zukunft jeder Schiedsrichter seine eigenen Spiele anschauen und alles selber gucken, wie es so geht.
Sehr geil.
Also davor haben wir es halt so gelöst gehabt. Ich war Mitglied der Dresden Monarchs, ein anderer war Mitglied von Chemnitz Crusader, der andere war Leipzig Lions Mitglied. Dann haben die Zugang zu ihrem Huddle von ihrem Verein gehabt und konnten die Videos rausziehen und konnten sie uns da untereinander teilen.
Ja, man muss sich zu helfen wissen.
Ja, genau.
Also ich meine, das gilt ja am Ende ja auch eher dann in den oberen Ligen, ne? Weil du werden ja jetzt nie die Filme, die Spiele gefilmt von der U15 oder sowas. Gehe ich mal von aus, oder?
Werden mittlerweile gefilmt.
Oh yeah. Okay.
Also war früher natürlich nicht der Fall, aber das machen sie schon. Also auch der Daniel Permas damals in der untersten Liga in Baden-Württemberg, auch die haben schon ihre Spiele gefilmt. Und das war vor 10 Jahren. Also eigentlich schauen wirklich alle, dass sie ihre Spiele filmen, damit sie es nochmal im Nachhinein analysieren können, was sie da gemacht haben.
Ich meine, ja klar, also im Prinzip ist es ja technisch, sind ja die Hürden heutzutage jetzt nicht mehr groß. Das zu machen. Natürlich hatten jetzt jeder 28 Kamerawinkel oder sowas, aber wenn da einer sich mit dem Handy an die Seite stellt, ist ja immerhin was, ne?
Definitiv. Wie du sagst, schon Handy. Also es gibt genügend, die einfach nur mit dem Handy dastehen. Ja. Das machen. Früher waren es noch richtig Kameras, mittlerweile sind es halt wirklich Handys. Ich kenne es auch zum Beispiel jetzt vom Dresden Monarchs 2 Training. Da stand auch, wenn jemand verletzt war, dann ist er trotzdem zum Training gekommen, hat sich oben hingestellt und hat das Training gefilmt. Wenn man das Training auswerten konnte. Also Videokameras sind doch schon allgegenwärtig die ganze Zeit.
Ja, bei uns im GFL-Team, da hatten wir ja auch die Kameracrew auch schon mal hier zu Gast gehabt. Und da wird ja bei den Trainings dann mit glaube ich, 2 Kameras und einer Drohne.
Noch zwei Drohnen mittlerweile sogar.
2 Drohnen, ne, das ist so.
Ja, man geht Drohnen immer weiter voran.
Drohnen ist ein so interessantes Thema. Drohnen sind... Also es gibt ja jedes Jahr Regeländerungen in diesem Sport. Mhm. Und zwar nicht gerade wenige meistens. Dieses Jahr ist es echt human geblieben. Wir haben nur 5 Regeländerungen. Und eine Regeländerung ist, Drohnen sind verboten. Drohnen dürfen nicht mehr eingesetzt werden.
Das war vorher erlaubt oder gab es
eine Regel? Es war vor eine Grauzone.
Okay.
Vorher hätte man in Whitehead fragen können, hey, dürfen wir den Tag filmen? Und war also Whitehead so, ja oder nö, dürfen nicht. Das war seine Entscheidung. Hat aber nie jemand angefragt in der Zeit. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das wussten. Und seit diesem Jahr ist es eben über dem Feld verboten. Da darf man das nicht mehr machen. Da darf man keine
Drohne haben. Also zum Spieltag, im Training dann sicherlich schon.
Im Training, das interessiert uns nicht, genau. Aber am Spieltag darf keine Drohne mehr da sein. Finde ich schade, weil es gibt zum Beispiel die Hof-Jokers, das ist ein Team aus Bayern. Die haben echt gute Drohnenaufnahmen gehabt, so richtig coole von ihren Spielen. Waren echt geil, kann man so sagen.
Wenn die Drohne neben dem Ball herfliegt.
So ungefähr.
Guter Engel. Ja. Gehen wir nochmal ein bisschen wieder rein ins Spiel und ins Schiedsrichten. Wie ist es denn so während des Spielbetriebs? Ne? Du hast ja gesagt, so in der Mitte ist der meiste Trubel. Wie schwer ist es denn dort tatsächlich auch ein Foul zu erkennen? Oder ist das, gelinde gesagt, manchmal auch, naja, ein bisschen weggucken, ein bisschen raten?
Okay, ja, Mal so, mal so, ne? Es ist immer, was ich immer in den Lehrgängen immer zeige, den Leuten ist immer erstmal Fingerspitzengefühl haben für die Situation. Weil es passieren in jedem Spielzug fast eigentlich immer ein Foul. Desto niedriger du in die Liga gehst. Wenn du in der untersten Liga in Sachsen bist, da passiert wirklich die ganze Zeit Fouls. Das liegt aber nicht daran, weil die Spieler bösartig sind und dauernd faulen wollen, sondern weil sie die Regeln vielleicht nicht können oder weil sie weniger Coach-Personal haben und nicht so gut gecoacht sind.
Die Technik noch nie so sitzt und so, ja klar.
Genau. Deswegen, wenn mal jemanden halten macht, dann ist es halt immer so die Relevanz, die wir, das ist auch so in diesem Mechanics-Buch, was ich euch gesagt habe, da gibt es zwei Seiten, zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben, einfach nur darüber, wie du ein Halten zu bewerten hast. Und da ist zum Beispiel die Sache, wenn ein Laufspielzug, zum Beispiel so ein Toss, wenn der Running Back hinten den Ball zugeworfen bekommt, der nach rechts rausrennt, und auf der linken Seite passiert ein Holding, und das ist ein offensichtliches Holding, der wurde zu Boden gerissen, der gegnerische Spieler, dann pfeifen wir sowas nicht, dann werfen wir dafür keine Flagge. Weil die Philosophie dahinter ist, das ist kein spielrelevantes Foul.
Okay.
Man sieht dieses Foul zwar, wir wissen, dass es ein Foul ist, wir gehen danach zum Spieler und sagen, böse, böse, mach das nicht nochmal. Aber es ist nicht relevant. Und deswegen, Mac, ist es mal das ganz, ganz große Geschrei auf dem Feld. Das war ein Holding, das war ein Holding. Ja, es war ein Holding, aber es war nicht spielrelevant.
Aber das ist wirklich mal interessant, weil also auch für die Fans ist das natürlich, wie du sagst, es gibt dann ein großes Geschrei. Man sieht, es ist offensichtlich, aber dass es einen Grund gibt, das ist nie, dass ihr blind seid oder parteiisch seid, sondern dass es halt auch einen Grund gibt, warum man manche Sachen eben anders bewertet oder zu einem gewissen Zeitpunkt anders bewertet.
Genau. Das ist zum Beispiel eine Sache. Es gibt auch noch andere, also es gibt viele, viele Beispiele, die ich jetzt mal aus Zeitgründen nicht aufzähle. Vielleicht noch einen weiteren Grund, zum Beispiel, wenn auch wieder halten, wenn ein Receiver 10 Yards vor dem getackelten Running Back ein Halten macht, dann werfen wir das nicht mehr. Das hat keinen Sinn, es hat keinen Einfluss auf diesen Spielzug gehabt. Dann lassen wir das weg. Also allgemein, wir sind auch so in den höheren Ligen, natürlich, da muss es sowas bestraft werden. In den unteren Ligen, ja, da gibt es immer dieses Meme mit den Schiedsrichtern, der mit dem Blindenstock herumläuft. So fühle ich mich manchmal auch schon in der unteren Liga, aber liegt halt einfach daran, wenn wir jeden Spielzug eine Flagge werfen, das macht keinen Spaß.
Ja.
Das macht keinen Spaß für die Spieler, das macht keinen Spaß für die Zuschauer. Wir Schiedsrichter stehen in der Mitte, geil, wir haben was zu tun, wir haben Flaggen, wir können Strafverschreitung machen, ja, 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 cool. Aber in der Regel kommen die Fans nicht wegen uns Schiedsrichtern, dass wir hier alles pingelig genau pfeifen. Deswegen sagen wir auch in unteren Regeln, wir lassen vieles durch. Wir lassen auch einen Fallstart gegebenenfalls durch. Wir lassen auch eventuell mal einen Defense Offside durch. Aber wir reden danach mit den Spielern. Wir versuchen ihnen vor allem die Regeln beizubringen, weil die meistens eben erst seit 2 Jahren spielen oder seit einem Jahr spielen und die Regeln noch nicht kennen. Wie gesagt, ich habe 1 Jahr gespielt, wusste nicht, dass im 4. Spielzug gepuntet wird. Das ist so geht man halt auch in die Sache nachher rein mit den anderen Spielern. Gut, mittlerweile sind die alle ein bisschen mehr für Football begeistert oder haben auch diese NFL-Ranne-ganze Sache, deswegen wissen die ein bisschen mehr über die Regeln. Aber wir Schiedsrichter schauen eben mehr, dass wir das Spiel laufen lassen, als dass wir irgendeine dumme Strafe beantworten.
Und natürlich, um das nochmal richtig darzustellen, also du hast ja schon gesagt, dass es natürlich Unterschiede gibt, natürlich von Liga zu Liga. Also dass in der GFL lässt du vielleicht jetzt kein Forster durch. Nein. Das ist die Leute jetzt falsch verstehen.
Nee. Also in der GFL wird natürlich hart geahndet. In der GFL, da sind Spieler, die müssen die Regeln kennen. Wenn du in der GFL bist und die Regeln nicht kennst, dann bist du nicht in der GFL. Ganz einfach. Du hast auch in der GFL 10 Coaches oder 12 Coaches, die dir das alles einprügeln, dass du das kannst. Jetzt hast du aber irgendein Team im hintersten Land, was in der untersten Liga spielt, die haben 2 Coaches. Die sind schon überfordert. Du hast einen Offense- und Defense-Coach, wenn du Glück hast. Und denen noch die Regeln beibringen und alles, das kriegen die einfach zeitlich nicht gebacken. Wir sind schon mal froh, dass sie überhaupt ein Team aufbauen und vielleicht kriegen sie auch irgendwann mehr Coaching-Personal, weil daran hapert es meistens.
Ja.
Aber wenn sie das eben noch gut hinbekommen mit den Regeln, dann könnte man ein bisschen mehr stärker sein. Aber ja, oberste Liga immer scharf. Regionalliga, ab da beginnt es eigentlich so richtig, dass man eigentlich alles pfeift, was man sieht. Und darunter ist man immer so eine Runde mit Fingerspitzen gefühlt. Wie weiß der Spieler gerade auf dem Feld, was er macht oder nicht?
Und wie ist das jetzt, wenn ihr da eine Flagge werft? Ne? Manchmal hat man das ja, da liegt nie bloß eine Flagge auf dem Platz, da liegen dann manchmal zwei, drei. Am Ende muss es ja der, wir nennen ihn jetzt mal Whitehead, eben dann rüberbringen. Und jetzt sagen wir mal, der Downjudge, der hat irgendwie einen Halten gesehen und dann hat noch einen Fallstart an der Linie gesehen. Wie wird denn dann am Ende entschieden? Oder gar, wenn jetzt mehrere Flaggen für einen Foul fliegen, wie ist denn dann so das untereinander den Schiris, wie wird denn da kommuniziert?
Erst einmal, es gibt zwar einen Hauptschiedsrichter, aber es ist tatsächlich eine komplette Demokratie auf dem Feld.
Ja, okay.
Der Hauptschiedsrichter kann im Endeffekt das letzte Wort haben, ja, aber wenn er sollte sich niemals gegen das gegen die Entscheidung der Crew entscheiden. Weil, erstens, er hat selber wahrscheinlich das Foul nicht gesehen, sondern die anderen haben das Foul gesehen und er muss sich voll darauf verlassen, dass die Crew ihm das sagt, was richtig ist. Er ist nur das Sprachrohr. Er sagt nur das, was die anderen gesehen haben. Also er hat da nicht wirklich eine Entscheidungskraft. Wenn mehrere Fouls liegen, dann gibt es zum Beispiel eine Defense-Pass-Behinderung. Es liegen drei Flaggen. Dann sagen zwei, ja, da war eine Behinderung definitiv da, der hat ihn zu Boden gerissen. Dann kommt der dritte dazu und sagt, ja, aber der Ball war gar nicht fangbar, der war komplett überworfen. Dann sagen die anderen beiden, okay, gut, dann haben wir keine Passbehinderung. Also es wird dann so ein bisschen kurz diskutiert, ob es ein Argument gibt, warum es keine Flagge sein sollte, wenn es mehrere Flaggen für eine Strafe gibt. Ansonsten wird dann diese Strafe eben verkündet, wenn sie alle einig sind. Und dann gibt es eben viele verschiedene Fouls. Dann ist ein bisschen der Whitehead doch gefragt, weil dann werden alle Fouls diesem Whitehead präsentiert, erklärt, was passiert ist. Und er geht dann, weiß dann, wie die Strafen gegeneinander durchzuführen sind, was zu beachten ist. Und er hat das alles gelernt und muss das dann können. Jemand, der gerade frisch das erste Mal Whitehead macht, wird ein bisschen sterben dabei. Ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Übung. Ich kann das dann schon. So mit meinen 52 Spielen, die ich jetzt schon hatte.
Also der Whitehead muss ja dann eben, jetzt mal auf GFL bezogen, eben an das Publikum die Strafe eben benennen und dann auch hier mit Handzeichen und so wild rumfuchteln.
No.
Und jetzt habe ich mal eine Frage, weil ich das oft, also ich hatte da früher selber mich das gefragt, vor Jahren, und man hört es auch immer noch in den Rängen ab und zu, die Strafen werden ja in Metern angegeben. Und ja, da kommt immer die Frage, wieso denn das? Das sind doch Yard auf dem Feld. Wieso werden was Meter? Warum?
Ja, es ist einfach dieses Eingedeutschte.
Ja, okay.
Wir haben auch unsere Felder, die sind auch 120 Meter lang. Also wir messen sie in Meter. Aber das ist halt auch wieder die Sache, ist es wirklich ein Meter, ist es ein Yard, ist es so. Also im Großen und Ganzen hast du ein Feld, das in 12 Teile aufgesplittet worden ist. Und bestenfalls sind die 10 Meter lang. Es gibt manche Vereine, die haben halt keine 120 Meter langen Felder. Die haben halt nur ein 110 Meter langes Feld. Dann hast du halt 9 Meter und keine 10 Yards zu gehen. Hast 9 Yards zu gehen. Aber es ist halt überall gleich. Das ist so die Regelung bei uns in Deutschland, damit wir das spielen können. Aber Meter, Yards, ja, ich bin auch jemand, der sagt, glaube ich, lieber Yards anstatt Meter. Aber andere sagen wie Meter als Yards im Endeffekt.
Ach so, das ist dann, ist euch dann auch so ein bisschen selber überlassen, oder was?
In der GFL nicht. Weil da ist ja wieder alles genormt und das ist hier die oberste Liga. Bei uns unten in den unteren Ligen, da sagt eine sagt Yard, der andere sagt Meter. Es ist das Gleiche für uns, obwohl es natürlich ein anderes Metermaß hat.
Und im Prinzip könnte das Maß ja auch einfach sein Feldteil.
Ja,
weil du ja sagst, das sind, ich meine, die Felder, du.
Ein Hundertzwanzigstel.
Ja, genau. Ganz, so, ganz genau. Ja.
Genau, das wäre das Genaueste, wenn du es.
Ein Hundertzwanzigstel
genau.
Strafe.
15 Hundertzwanzigstel für ein persönliches Foul. Ja, sowas könntest du ja sagen.
Und ich mein, das also, steht dann eher mit so einem Rechenschieber. Ne?
Ja, genau.
Wir können es ja auch noch mal ins Verhältnis setzen. Also ein Meter sind halt 1,09 Yard, sagt dieser Google.
Ja, oder
und das sind dann halt auf 100 Meter sind das halt 109 Yard so.
Ja.
Also es ist schon recht verhältnismäßig ähnlich. Und am Ende, wie du sagst, ist egal, was für eine Einheit ist. Mehr oder weniger.
Ja. Hauptsache, das Feld ist gleichmäßig abgesteckt.
Ja, stimmt.
Dass die 40 bis zur 50 nur plötzlich 15 Meter sind, das wäre natürlich blöd.
Ja, wenn das beiden Seiten gleich ist, geht es auch wieder.
Das haben wir, also ihr lacht jetzt darüber, ne? Aber es gibt ein gutes Beispiel, da ist die Schweiz. Die Schweiz hat ja dadurch, dass sie in Gebirge spielen, manchmal wirklich den Fall, dass sie wirklich nur ein sehr, sehr kurzes Feld haben. Und dann passiert das mal, dass zwischen der 40 und der 50 keine 10 Meter sind, sondern nur 5 Meter. Damit sie nachher wieder einigermaßen gescheit rauskommen mit diesen 10 Yards.
Okay.
Also
anders wild.
Ja, anderes Land, andere Sitten.
Ja, definitiv. Ja, ja. Weil wir gerade bei Strafen waren, es gibt ja Unterschiede, ne? Es gibt ja 5-Yard-Strafen, 10-Yard-Strafen und 15-Yard-Strafen. Gibt es da sicherlich eine genaue Regel, warum das solche Unterschiede bei den Strafen gibt und wie sich das bemisst, welche Strafe jetzt oder welches Foul welche Strafe hervorruft?
Da haben wir sogar so einen kleinen Merksatz in der Hinsicht. 5-Yard-Strafen sind Strafen. Das sind Dinge, die darfst du normalerweise machen. Du machst sie aber zu einem falschen Zeitpunkt, wo sie eben nicht erlaubt sind. Wie zum Beispiel Defense Offside. Du darfst über die neutrale Zone gehen, aber halt nur nicht vorm Spielzug. Deswegen ist nur eine 5-Yard-Strafe. 10-Yard-Strafen sind technische Fouls. Das wären Halten, ein illegales Blocken in den Rücken. Das wären so Sachen, die sind einfach nur technisch faul und technisch falsch. Oder ein illegales, nee, das ist was anderes. Vergessen wir. Doch, illegales Wegschlagen des Balles, eines freien Balles. Wenn zum Beispiel ein Ball irgendwo rumliegt und du schlägst den weg, das ist verboten, das ist eine 10-Yard-Strafe, das ist dann auch eine illegale Technik in der Hinsicht. Und was dann schon gegen einen anderen Spieler geht, was persönlich ist und ein bisschen Gewalt dabei hat, das sind persönliche Fouls. Roughing the Passer, Face Mask, das sind dann Sachen, die sind schon ein bisschen böser, die werden mit 15 Yards dann bestraft.
Also überall so. Dort, wo auch Verletzungsgefahr quasi dabei ist.
Richtig, das sind 15er.
Was gibt's denn für illegalen Fotografen in der Teamzone?
Die Lieblingsstrafe.
Das haben die Dresden Monarchs vor etlichen Jahren, hat mal irgendein Schiedsrichter den Fotografen in der Teamzone hat ja, keine Ahnung, oder gab's eine Yardstrafe gegen die Monarchs? Aber großes Fragezeichen über allen Köpfen.
Könnte ein unsportliches Verhalten gewesen sein, wenn der irgendwas Böses gesagt hat.
Vom Fotografen, es kann doch das Team nichts dafür.
Er gehört, ja. Also es gibt tatsächlich echt einige die Diskussionen, der gehört eigentlich zum Spiel. Er gehört eigentlich zum Team.
Stimmt.
Und wenn jemand in der Teamzone rumrennt, dann gehört er zum Team. Ganz einfach, kann man mal so sagen. Cheerleader gehören nie zum Team.
Naja, zumindest stehen sie in der Teamzone.
Ja, also es ist so eine Sache.
Na, weiter zur Teamzone.
Sie gehören zum Verein, aber sie sind eigentlich nicht der Teamzone, sondern sie sind irgendwo an der Seite. Maskottchen rennt irgendwo anders rum. Stadionsprecher, gehört der zum Team? Da gibt es immer wieder so Diskussionen. Nein, also die gehören dann nicht zum Team. Aber man kann natürlich, wenn ein Stadionsprecher ausfällig wird, zum Spieltagsleiter gehen. Bei Dresden gibt es jemanden, der das extra macht. Bei anderen Teams ist es einfach der Headcoach von einem Heimteam. Und der soll dann denjenigen entfernen. So, das sind unsere Mitleidsschiedsrichter dann.
Sven Krebner ist das bei uns, ne? Bei dem
genau, das ist Sven Krebner. Der macht das bei euch immer. Der allgemein viel zu viel bei uns im Verband macht. Und der Verband kann sich eigentlich unglaublich glücklich schätzen, diesen Mann zu haben, weil der macht echt einiges an Leistung in unserem Verband.
Stimmt, ja. Cool.
Viel zu unauffällig, dieser kleine Mann.
Ja, der. Er hält sich sehr gut bedeckt im Hintergrund, aber ohne den würde einiges überhaupt nicht mehr laufen. Das stimmt wohl.
Definitiv.
Gibt es denn eine Regel oder eine Strafe, die du ändern würdest, wo du vielleicht irgendwas hinzufügen würdest oder was weglassen würdest, was verändern würdest? Hast du da irgendwas, was dich nervt, was du ungern pfeifst oder ja, was du gern pfeifen würdest?
Ich gehe mal hier auf. Es gibt zwei Sachen sogar. Eine Sache, die hasse ich zu bewerten als Schiedsrichter. Mhm. Und das sind Onside-Kicks. Mhm. Onside-Kicks sind der größte Horror für einen Schiedsrichter. Es gibt nämlich ein paar Regeln, die dazu. Also, ich gehe mal kurz. Ein Onside-Kick für alle Fremden. Onside-Kick ist ein Kickoff, wo sie eben versuchen, ganz kurz zu kicken, damit sie schnellstmöglich selber an den Ball kommen und den Ball für sich gewinnen können. Das ist erstmal als Onside-Kick definiert. Jetzt hast du jetzt einen Returner. Der hat das Recht, diesen Ball zu fangen. Uneingeschränkt, ohne dass ihn jemand dabei stört. Der hat so diese Regel, eine Armlänge Abstand, kommt mir nicht zu nah. Der hat wirklich einen Meter vor sich, hat er eben diesen Schutz, wo niemand eindringen darf und den Ball fangen darf, ihn dabei stören darf. Das ist eine Sache, die du beachten musst. Dann hast du noch die zweite Sache, dass der Ball 10 Yards überbrückt haben muss nach dem Kick, bevor das kickende Team erstens blocken darf Und zweitens den Ball überhaupt berühren darf.
Ja.
Gut. Jetzt hast du diese drei Regeln. Und jetzt hast du irgendwie, stehst du an dieser 10-Yard-Linie und jetzt fliegt ein Ball. Jetzt kommt der entweder bei der 9, also nach 9 Yards oder nach 11 Yards. Und du musst das genau bewerten, wann der diese 10 Yards überbrückt hat und ob jetzt der andere legal geblockt hat oder nicht. Hat der legal den Ball berührt? Hat er nicht legal den Ball berührt? Also das ist so eine der schwierigsten Situationen auf dem Feld zu bewerten. Ganz ehrlich, das ist, also ich habe es jetzt gerade noch echt zusammengepresst. Es gibt noch drei weitere Sachen, die zu beachten sind. Aber es sind so viele Sachen, dass es als bei Onside Kick ist es fürchterlich, als Schiedsrichter zu stehen. Bin ich ganz ehrlich, das ist, macht keinen Spaß. Wenn es eindeutig ist, ist cool, okay, kannst du voll entscheiden. Aber wenn der Ball direkt an der 10 Yard runterkommt, war der jetzt eine Kick-Catch-Interference unter, also eine Behinderung im Empfang des Kicks dabei, war der Ball schon 10 Yards rüber, durften die selber den Ball berühren, durften sie es nicht, muss dafür noch Strafe werfen, etc., etc., etc. Also da kommt einiges in einen Zeitraum von 0,5 Sekunden, wo du alles bewerten musst und dann entscheiden musst, ob es jetzt richtig war oder nicht richtig war. Das ist,
als Fan stehst du draußen und hoffst, dass die Goldhelme hoffentlich den Ball fangen.
Ja, so ungefähr. Oder als Schiedsrichter denkst du, oh fuck, hoffentlich machen sie keinen Scheiß. No. Und eine Regel, die ich tatsächlich mal geändert habe, jetzt greife ich noch ein bisschen wieder, hol schon ein bisschen aus. Ihr kennt ja hier diese getönten Visiere.
Ja.
Die richtig geil aussehen, muss man einfach mal sagen. Die sehen echt cool aus. Und jetzt mal wieder ein bisschen Geschichte zu dieser ganzen Sache. Getönte Visiere gab es schon damals im College-Football. So nebenbei, also unsere Liga, wir pfeifen immer nach den College-Football-Regeln. Wenn ihr mal NFL schauen solltet oder sowas, übertragt diese Regel nicht 1:1 bei uns rüber, weil wir spielen nach College-Football-Regeln. NFL ist was anderes für uns. Die NFL hat zum Beispiel die Regel, man muss zwei Füße drin haben, im Feld den Ball zu fangen. Wir müssen nur einen Ball drin haben bei uns in den College-Football-Regeln. Jetzt zurück zu den getönten Visieren. Die getönte Visiere gab es schon mal früher im College-Football und dann hatten wir die auch in Deutschland gehabt. Und in Deutschland haben wir gesagt, nee, die verbieten wir, diese getönten Visiere, weil die Spieler bekommen durchaus häufiger mal was gegen den Kopf und Gehirnerschütterungen sind halt tatsächlich doch schon mal ab und zu der Fall. Und es ist doch durchaus gut zu wissen, ob die Augen offen sind oder ob die geschlossen sind oder sonstartigen. Und deswegen sollte man bei so einem Spieler die Augen sehen können.
Okay.
Jetzt kam natürlich die ELF. Jetzt kommt das leider das Dumme daran. Die ELF kam und die GFL war in Bedrängnis, sich gegen die ELF ein bisschen durchzusetzen. Und deswegen hat man diese getönten Visiere wieder erlaubt in der GFL. Also in ganz Deutschland hat man diese getönten Visiere erlaubt. Und eigentlich nur dafür, dass man auf Instagram geile Bilder hat. Das ist der Grund dafür gewesen. Und wer so, ja, geil, scheiße. Das Geile ist, diese Regel mit den getönten Visieren, dass sie verboten wurden, das haben die in den USA übernommen, im College Football. Das war eine Regel, da haben sie gesagt, da haben die Deutschen was Gutes gemacht, das müssten wir auch übernehmen. Das ist verantwortungsbewusst für die Spieler. Deswegen haben sie es übernommen. Und ich habe es schon zwei, drei Mal erwähnt, ich bin auch Liga-Obmann und es war eine meiner ersten Entscheidungen als Liga-Obmann für die Jugend. Da habe ich gesagt, wir verbieten das in unseren Jugenden. Die Jugend muss keine getönten Visiere haben, da ist es wichtiger, dass die Jungs uns heile bleiben. Das ist für uns wichtig.
Vollkommen richtig.
Genau. Gilt leider nur für unsere Jugend hier, für die GFL-Jugend gilt das nicht, weil die gehört zum American Football Verband Deutschland und der hat das halt so beschlossen und die können natürlich nicht zurückziehen in ihrer Jugend mit dieser Entscheidung und deswegen dürfen die Jugendspieler das haben.
Bei denen. Ja, natürlich. Du hattest ja jetzt schon mehrfach reingebracht, du bist auch Liga-Obmann, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht genauer thematisiert. Was bedeutet denn das Thema Liga-Obmann?
Okay. Machen wir die nächste Stunde voll, oder?
Ja, wir haben Zeit. Wir haben Off-Season, wir haben Zeit.
Okay, gut. Liga-Obmann, ich fasse es mal kurz zusammen. Der Liga-Obmann ist, also, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ein Spielverbund. Und dieser Spielverbund ernennt für jede Liga einen Liga-Obmann. Und dieser Liga-Obmann kümmert sich darum, dass die komplette Liga BSO-gerecht durchgeführt wird. BSO-Erinnerung, Bundesspielerordnung. Bedeutet, ich bin am Anfang des Jahres dabei, ich erstelle einen Spielplan für die ganzen Jungs, für die ganzen Teams. Dann quatsche ich mit den Teams allgemein, wenn sie irgendwelche Mimis haben, wenn sie irgendwo mal sagen, hier, das passt uns nicht, bla bla bla, dann muss ich da ein bisschen Streit schlichten. Und als Liga-Obmann habe ich halt auch muss ich auch mal wieder alle informieren, wie gerade der aktuelle Stand in der Liga ist. Ich muss, also wenn ein Spieler ejected ist, bekommt er meistens auch danach noch eine Spielsperre. Das ist auch meine Aufgabe, diese Spielsperre danach noch zu verkünden an die Teams. Und was ist noch so meine Aufgabe? Ja, eben wie gesagt, Streitschlichten. Wenn irgendwelche zwei Teams einen Disput haben aus irgendeinem Grund, sie finden zum Beispiel keinen Spieltag gemeinsam, dann muss ich diesen Spieltag am Ende festlegen, wo das ist. Das sind so Sachen, das hat ein Liga-Obmann im Endeffekt alles zu machen.
Der Liga-Papa sozusagen.
Der Liga-Papa, genau, richtig, das kannst du sagen. Ich lasse die alle machen im Großen und Ganzen. Wenn sie Streit haben, muss ich dazwischen gehen.
Und muss sagen, so Spielergebnisse eintragen irgendwo oder sowas? Oder macht das jemand anders?
Aktuell die Spielergebnisse eintragen. Die Spielergebnisse werden von den Teams gemeldet selber. Das ist alles automatisiert. Ich kümmere mich nachher nur um die Pflege der Tabelle. Wie, wer wo vorne steht. Das ist eigentlich alles, was ich im Großen und Ganzen mache. Alles klar.
Klingt ja ganz entspannt.
Du hättest mich im Januar nicht erleben dürfen. Im Januar, als ich diesen Spielplan erstellt habe und es, boah, da hatte ich mal kurz 3 Wochen schlaflose Nächte. Das war nicht ohne. Da muss nämlich allen Teams das Recht machen und ja, ist mein erstes Jahr als Liga-Obmann für die Oberliga. Das ist, mein zweites Jahr ist Liga-Obmann für die Jugendoberliga und deswegen, ich bin noch neu in der ganzen Materie, ich lerne noch viel dazu. Ich habe auch vor allem, das ist auch wieder so eine Sache, warum mache ich eigentlich Liga-Obmann? Damit ich ein besserer Schiedsrichter werden kann. Weil als Schiedsrichter hast du ja schon dein Regelwerk, hast schon dein Mechanics-Buch, aber die Bundesspielordnung, die kennst du nicht als Schiedsrichter, die schaust du dir nicht an. Das war meine Intention, vor allem um Liga-Obmann zu werden, damit ich noch die Bundesspielordnung anzuschauen habe und das alles noch ein bisschen mehr kennenlerne. Aber mir macht es mittlerweile auch schon mehr Spaß, einfach so mit den Teams näheren Kontakt zu pflegen, sage ich mal. Die ein bisschen mehr kennenzulernen, den Football in Sachsen kennenzulernen und nicht nur das eine große Team in Dresden.
Und das machst du für 2 Ligen, Oberliga und Jugendoberliga, hast du gesagt?
Genau.
Jetzt aktuell, okay. Genau.
Also in der Oberliga sind gerade drin jetzt zum Beispiel Erfurt, Leipzig Hawks, Chemnitz, Radebeul, das sind so, sind 4 von den 8 Teams jetzt zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber da ist es gerade ein bisschen ruhig, wir warten mal auf die ersten Spiele, das beginnt am 14.04. mit den Leipzig Hawks. Und da werden wir dann mal, bin ich auch ein Schiedsrichter witzigerweise dabei. Am Morgen haben sie, also es ist ein Doubleheader, morgen ist es ein Jugendspiel, am Mittag ist ein Herrenspiel und ich bin von beiden Spielen Schiedsrichter und Liga-Obmann gleichzeitig am Tag. Wenn ein Spieler gesperrt wird, kann ich noch direkt sagen, wie lange er gesperrt ist, weil ich so in der Mitte entscheiden darf.
Sehr schön. Du hattest vorhin relativ zu Anfang, glaube ich, schon mal fallen lassen, dass es ja auch jedes Jahr immer irgendwelche Regeländerungen gibt.
Ja.
Ja, da können wir ja mal darauf eingehen. Was ist so für die kommende Football-Saison in Deutschland für Änderungen uns erwarten?
Es gibt so im Ganzen eigentlich 2 Spieländerungen, also Regeländerungen, die die Zuschauer jetzt vor allem mitbekommen werden. Und zwar die erste Regeländerung, die Spiele werden kürzer, deutlich kürzer. Denn es gab immer diese Regelung mit der Uhr, wenn ein First Down erreicht worden ist, dann wurde die Uhr angehalten. Das haben sie rausgenommen. Die Uhr läuft ab sofort weiter. Mhm. Das haben wir jetzt zum Beispiel jetzt gemerkt. Normalerweise geht ein Spiel 2,5 Stunden. Das ist so der Regelfall. Jetzt hatten wir zum Beispiel letzte Woche Leipzig Lions gegen Thunderbirds. Da ging es nur noch 1:50 das Spiel. Man muss aber auch sagen, es hat geschüttet wie blöde und die haben nur Laufspielzüge gemacht, wodurch die Uhr allgemein schneller läuft. Aber dennoch, die Spiele werden kürzer werden. Darauf können sich immer die Zuschauer einstellen. Das ist die erste Sache, die passieren wird.
Okay. Was ist da die Intention dahinter? Einfach die Zeitfrage? Oder?
Nee, das ist eine Sache aus dem College, glaube ich, vor allem wieder. Im College gehen die Spiele zum Teil 3 Stunden. Mhm. Und das ist einfach zu lange. Das haben sie gesagt, das ist zu lange. Deswegen machen sie diese Regeländerungen und machen 2,5 Stunden daraus. Liegt aber auch daran, ist halt ein höheres Niveau im College Football bei denen und bei uns ist halt nicht ganz so ein hohes Niveau wie bei denen oben, deswegen bei uns sind die Regelspielzeiten schon 2,5 Stunden. Ich persönlich, meine eigene Meinung, 2,5 Stunden sind echt eine gute Spielzeit, das ist in Ordnung, dann kommen die Teams auch aus sonst woher gefahren, ihre 200, 400 Kilometer, nicht umsonst, sondern haben auch mal ein bisschen Zeit auf dem Feld, wo sie spielen können. Weil man muss auch sehen, es gibt eine Offense, es gibt eine Defense, die spielen nicht die komplette Zeit durch, die können das doch schon einfach mal die 2,5 Stunden auf dem Feld verbringen. Also es wird deutlich kürzer gehen. Leider. Aber die machen es halt einfach in den USA, weil die Spiele einfach zu lange dauern. Deswegen machen sie es kürzer. Und wir übernehmen erstmal alle Regeländerungen aus den USA, wenn die für uns einigermaßen sinnig sind.
Okay.
Das ist ja, halt.
Es wird immer noch die Möglichkeit geben, trotzdem natürlich die Uhranzahlen, wie jetzt eben out of bounds gehen oder also ins Ausgehen.
Entschuldigung. Wenn der Ball ins Ausgeht, incomplete pass, das sind so Gründe, warum der Ball die Uhr weiterhin anhält. Aber eben das First Down, das nimmt jetzt ein bisschen Zeit raus aus der ganzen Sache. Okay. Deswegen ist auch interessanterweise die Kettencrew, die immer an der Seite steht und die Kette hochhält, die ist jetzt um einiges wichtiger geworden. In der GFL haben wir da meistens schon erfahrene Schiedsrichter, die das sogar machen, die Kette. Bei einem Spiel in, ich sag mal, Vogtland Rebels, da macht das irgendjemand. Da macht das ein Zuschauer, da macht das ein Jugendspieler, da macht das ein verletzter Herrenspieler. Da steht irgendjemand an dieser Kette, der das nicht jedes Mal macht. Und für, da ist auch immer wichtig, dass die Jungs auch schnell sind. Also ja. Die haben jetzt deutlich an Bedeutung gewonnen, diese Kettencrew. Mal schauen, wie sich dieses Jahr das entwickeln wird. Ob da irgendwelche Strafen eventuell gegen schlechte Kettencrews ausgesprochen werden muss, weil die eventuell ein Spiel behindert haben oder die Zeit runterlaufen lassen haben, weil sie langsam waren.
Muss dann die Kettencrew 10 Jahre zurück.
Jetzt weiter weg vom Feld. Nee, da sind dann leider Geldstrafen schon drin. Anders kannst du es nicht bestrafen. No. Also ich kann auch bei die Fakten nennen, die Zahlen nennen. Es sind 200 € Strafe, wenn eine Kettencrew schlecht ist. Das ist zum Beispiel so eine Strafe, die wird es absolut geben.
Okay. Ja. Ja gut, die werden ja aber da auch drauf vorbereitet sein und das wissen.
Genau. Und die zweite Sache ist tatsächlich, also zweite Regeländerung, die wir noch haben, das ist Timeouts. Bisher war es immer, ihr kennt es so, wenn man kurz vor Ende ist, das gegnerische Team muss nur noch ein Field Goal machen, um zu gewinnen, mehr Zeit ist nicht mehr und dann nimmt man Timeout und eist den Kicker. Und dann Spiel, okay, geht's wieder los, alle sind kurz hier bereit zum Kicken und dann nimmt man das zweite Timeout und eist den nochmal, dass er noch nervöser wird, der Kicker, damit er auf jeden Fall daneben schießt. Das verhindert, haben wir jetzt verhindert. Man hat eine neue Regel eingeführt, dass man während einer Deadball-Periode, heißt das, nur ein Team-Timeout von seinem Team nehmen darf. Bedeutet, Spielzug ist zu Ende, dann darf Dresden ein Timeout nehmen, so erst und erst dann, wenn das nächste Mal der Ball gesnappt worden ist, dürfen sie wieder ein Timeout nehmen. Davor nicht. Oh. Nur noch ein einziges. Das ist eine weitere Regel.
Klingt ja fast sinnisch.
No. Also das ist, ja, ist haben sie es einfach so eingeführt, das ist nicht so Besonderes. Aber das sind die beiden großen Änderungen dieses Jahr.
Und wie ist es jetzt so, Thema Regeln und Regeländerung? Macht ihr Schiris das unter euch? Gibt es da einen Liga-Ausschuss, wo sowas beschlossen wird? Oder in was für einem Komitee sitzt ihr da zusammen, wer sich um sowas kümmert?
Da gibt es einen Bundeslehrstab. Da sind, glaube ich, 7, 8 Mitglieder aus ganz Deutschland. Das sind GFL-Schiedsrichter, die sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, die auch mal ab und zu in die USA reisen und sogar sich da Spiele anschauen und sogar mit den Officials von den College-Football-Regeln, also Officials-Schiedsrichter in den USA, reden. Und die bereiten das alles vor. Die machen unser deutsches Regelwerk, weil wir haben das komplette Regelwerk von den USA kopiert, ins Deutsche übersetzt, mit ein paar Übersetzungsfehler gelegentlich, die sich über die Jahrzehnte immer mehr und mehr ausmerzen, aber jedes Jahr wieder eventuell neu reinkommen. Also nochmal zurück zu deiner Frage, es gibt ein Komitee in den USA, das besteht aus einem Schiedsrichter und 10 Coaches, die machen die Regeländerung und das übernehmen wir in Deutschland.
Alles klar.
Okay. Genau. Also die spielen eine Saison damit und dann übernehmen wir das in der nächsten Saison bei uns. So ist der Ablauf eigentlich meistens.
Ich hätte noch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon, wie das bei euch aussieht, aber vielleicht so Richtung Ende kommend.
Okay.
Eine Frage, wie ist denn das jetzt, wenn wir, was muss man denn machen, um Schiedsrichter zu werden? Wo kann man sich hinwenden? Ja, und genau, wenn man da Bock drauf hat, wo geht man hin?
Zu dem Verein, bei dem du Schiedsrichten möchtest, am besten. Oh. Du musst also, um Schiedsrichten zu können in Deutschland, musst du einem Verein angehören. Seid ihr Dresdner, geht am besten zu Dresden Monarchs oder zu Radebeul Suburban Foxes. Also zu dem Verein, der bei euch in der Nähe ist, schreibt ihr mal an, sagt, dass ihr gerne Schiedsrichter werden möchtet. Und dann werden die euch direkt schon antworten und werden euch sagen, wie das alles funktioniert. Im Großen und Ganzen, seid darauf gefasst, wenn ihr da sowas machen wollt. Es ist erstmal, wie vorher schon angeteasert, die ersten zwei Wochenenden sind nicht ohne. Da werdet ihr sehr viel Stoff reingepumpt bekommen. Es sind eigentlich auch Kosten von, wie viel kostet so ein Lehrgang? Ich glaube, 200 € sowas kostet so ein Lehrgang. Diese Kosten werden aber vom Verein übernommen. Ihr habt dafür keine Kosten zu tragen.
Okay.
Was aber danach natürlich kommt, wenn ihr Schiedsrichter seid, werdet ihr nochmal 200 bis 300 € für eure Ausrüstung ausgeben müssen. Also Klamotten, Kleidung, Pfeife, Flaggen etc. pp. Hat sich aber nach 6 Spielen wieder drin, das Geld, theoretisch.
Ja, oder man ein Praktikum bei Footlocker machen.
Ja, das Beispiel. Du hast auch schon deine T-Shirt fast, ja.
Vielleicht könnt ihr ein Sponsoring von denen irgendwie mal engagieren. Das wäre natürlich auch mega.
Natürlich.
Nee. Genau. Okay, ja, also man sieht das ja auch ab und zu mal, habe ich das schon gesehen, bei den Monarchs, die immer, keine Ahnung, im regelmäßigen Abstand das auch einfach anbieten, bei Social Media oder sowas, hier Schiedsrichter gesucht, kommt zu uns dann und dann.
Also wir haben jetzt auch jetzt wieder, ich habe jetzt vor 2 Wochen hatten wir jetzt einen E-Lehrgang gehabt, den haben wir neue Schiedsrichter bekommen und da waren auch wieder 2 Fans dabei. Der eine hat ziemlich schnell gemerkt, dass es nichts für ihn ist, hat es wieder aufgehört, ist gar nicht am 2. Wochenende gekommen. Aber der andere Fan, der noch nie davor gespielt hat, der hat mit der besten Note abgeschnitten. Das war der Beste aus dem kompletten Jahrgang. Also nur weil ihr Fan seid, heißt das nicht, dass ihr ein Schiedsrichter sein könnt, sondern das Gute ist, wenn ihr Fan seid, dann seid ihr sogar könnt ihr ein herausragend guter Schiedsrichter werden. Denn es gibt viele Spielerschiedsrichter und die Spielerschiedsrichter können natürlich nicht pfeifen, wenn sie spielen. Die können nur schiedsrichten, wenn sie nicht spielen. Deswegen habt ihr als Fan schon mal den Bonus, dass ihr dann theoretisch immer könntet, während andere nicht können. Und somit hättet ihr mehr Spiele, mehr Einsätze.
Stimmt. Und du bist ja das beste Beispiel, dass du quasi mit so gut wie null Spielerfahrung oder Regelkunde-Erfahrung trotzdem damit angefangen hast.
Richtig. Gut, zu meiner Zeit damals war es noch ein bisschen viel mit Vokabular vom Football. Da hast du auch viele Sachen vom Vokabular. Aber man achtet mittlerweile schon sehr darauf, dass man dieses Football-Vokabular schon rausnimmt aus dem Lehrgang. Dass es nicht offensichtlich ist, dass jeder weiß, wie jeder Spieler heißt, wie der Spielzug heißt, sondern dass man darauf achtet, dass man eben auch Football-Fremde, aber Interessierte an dem Sport mit reinholen kann, abholen kann.
Einsteigerfreundlich.
Genau, einsteigerfreundlicher, genau. Da bin ich auch gerade in so einem Komitee dabei, dass wir das alles verbessern. Genau. Auch so 1000 Sachen, ja, wie gesagt. Ich mich bei vielen Sachen mit.
Naja, wenn es Spaß macht und du einfach einen 28-Stunden-Tag hast, warum?
Ja, ich bin gerne lieber einen 32-Stunden-Tag, ganz ehrlich.
Ja, warum? Genau. Geht auch. Nun ja, ich würde aber sagen, wir kommen dann jetzt doch langsam mal zum Ende. Wir haben jetzt hier mit dir die Stunde dicke voll gemacht. Es war super interessant und wir könnten sicherlich auch noch eine weitere Stunde füllen, wie du es ja vor uns gesagt hast. Aber ich denke so, als groben Überblick für alle, um mal reinzukommen, was ein Schiri eigentlich zu leisten hat und um was es da alles geht, sind wir heute ein ganzes Stück schlauer geworden.
Ja, denke ich doch.
In diesem Sinne, Axel, wir bedanken uns recht herzlich, dass du da warst. Es hat uns, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ein Wort noch, bevor wir jetzt hier ganz Feierabend machen. Wir wollten euch, lieben Zuhörern, natürlich noch sagen, es geht jetzt in die heiße Phase. Wir sind schon jetzt wieder wöchentlich für euch zur Verfügung, stehen wir wieder zur Verfügung.
Dieser Stress, dieser unmenschliche Druck.
Ja.
Ja, das war jetzt quasi die letzte Off-Season-Folge und weiter wird es bei uns gehen, dass wir in gesonderten Folgen die Offense und die Defense einmal vorstellen, also die Spieler, wer ist neu dazugekommen, wer ist da geblieben. Da werden wir wieder Coaches zu Gast haben. Und ja, danach geht es dann schon los mit Preview auf das Vorbereitungsspiel gegen die Straubing Spiders. Und dann geht es schon direkt los in die Regular Season.
Genau, jetzt jede Woche Donnerstag wieder überall dort, wo ihr jetzt schon immer uns fleißig hört. In diesem Sinne verabschieden wir uns heute mal wieder zu dritt und sagen, macht's gut.
Jo, tschüss.
Ciao, ciao.